Verehrte Hörer, wir haben uns heute Abend hier im Studio des Bayerischen Rundfunks zusammengefunden, um über die Frage Wissenschaft und Glaube zu diskutieren. Wir, das sind Professor Ludwig Marcuse von der Universität von Kalifornien in Los Angeles, Herr Pfarrer Adolf Sommerauer von der Evangelischen Akademie Tutzing, Professor Alois Wenzel von der Universität München und ich selbst, Karl Klüver, Arzt und Psychoanalytiker.
Gelehrte oder Prominente oder beides, auf jeden Fall Herren, debattieren über Gott und die Welt. Kenntnisreich, kultiviert, ohne Punkt und Komma. So klingen viele Wissenschaftssendungen in den frühen 1950er Jahren auch im Bayerischen Rundfunk.
Damit wir eine Basis haben und vor allem auch die Hörer wissen, worum es geht, würde ich Professor Marcuse bitten, uns in aller Kürze eine Zusammenfassung des Themas zu geben, über das wir uns unterhalten wollen.
Unterhalten wird sich über Forschung in den Anfängen des BR, der nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 neu gegründet wird, meist in der Nische, im sogenannten Nachtstudio von 23 Uhr bis Mitternacht. Die Hauptabendsendeplätze davor gehören der gehobenen Literatur, der gewichtigen Politik. Ernste Musik findet hier statt.
Verehrter Mr. Wilder, bevor Sie mit Frau Dr. Rexroth in dieses Zwiegespräch hineingehen,
Sie bitten,
wir
uns ganz daran, allgemein etwas zu sagen über die Arbeitszeit in der deutschen Industrie.
In unserer Senderei Die Oper bringen wir heute Schneider Wibbel, eine heitere Oper von Hans Müller-Schlösser, Musik von Mark Lothar.
Hörspielserien werden zu Straßenfegern, wie die legendäre Familie Brandl, eine Familiengeschichte um Liesel Karlstadt als Mutter Walburga. Der Mann und Sohn zum Beispiel höchst heimlich ein Weihnachtsgeschenk besorgen.
Was die Damen heutzutage alles tragen, ne?
Ja, diese elegante Spitzenwäsche.
Wieso? Wart's denn hier in den Laden?
Na, nur so, was man halt auf der Straße so sieht.
Auf der Straße?
Ne?
Weil es Anfang der 1950er Jahre nur einen Sender gibt, müssen Wissenschaftsinhalte warten auf die Nachteulen im Publikum, die es dann hoffentlich tief durchdrungen haben wollen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, das Elektronengehirn erobert das Büro.
Meine Damen und Herren, der Ingenieur liebt es am allerwenigsten, wenn er als Prophet eingesetzt werden soll.
Verehrte Hörer, im letzten Vortrag sprachen wir vom Mathematiker und vom Rechenautomat. Wir stellten fest, dass der Mathematiker das ihm aus irgendeinem Anwendungsbereich gestellte Problem erst in
Welterklärer im Radio. Wissenschaftsjournalismus in Nachkriegsdeutschland von Susi Weichselbaumer.
Wir hatten auch nur ein Programm damals, das war die Mittelwelle. Und die einzelnen Ressorts hatten sehr wenig Sendezeit.
Erinnert sich Gustava Mösler, die spätere Wissenschaftschefin, in einem Interview. 1950 steigt sie beim BR als freie Mitarbeiterin ein. Die schlanke Frau mit den dunklen, kurzen Haaren und den klassischen Blusen zum Bleistiftrock ist 30 Jahre alt und eben fertig mit der Promotion in Germanistik. In welcher Abteilung sie im Funkhaus startet, egal. Hauptsache Radio.
Es wurde gekämpft um jede Minute. Da war die Wirtschaft schon, der Frauenfunk, der Kinderfunk, der Schulfunk.
Eine eigene Wissenschaftsredaktion fehlt noch. Überhaupt ist beim BR vieles erst im Aufbau. Nach Jahren unter alliierter Kontrolle ist der Sender seit dem 25. Januar 1949 wieder in deutschen Händen. Aus Radio München wird der Bayerische Rundfunk. Der macht erstmal ähnlich weiter, wie die Amerikaner aufgehört haben. Programmlich ausgerichtet vor allem an der Re-Education-Prämisse, aber auch in Sachen Personal. Statt auf Erfahrung im Journalismus oder beim Hörfunk setzt man bei neuen Mitarbeitenden auf weiße Westen. Und Engagement. Auch auf Ausdauer.
Und ich dachte immer, wie schaffe ich es, dass ich da mitarbeiten kann? Ich habe auch geschrieben, Hörspiel und so weiter. Habe ich alle wieder zurückgekriegt. Dann dachte ich, na, jetzt gehe ich einfach mal zur Personalabteilung. Der sagte, ausgeschlossen, also wir haben überhaupt keine Planstelle. Ich sage, brauche es nicht, ich würde als Volontärin hier gehen, denn ich verstehe nichts vom Rundfunk und so. Nein, also ging nicht.
Gustava Mösler bleibt hartnäckig. Sie wird Chefin der neu gegründeten Wissenschaftsredaktion werden und sehr viel später die erste Hörfunkdirektorin überhaupt. Im BR und in der gesamten ARD. 1950 startet sie als Mädchen für alles in der Kulturabteilung und wo man sie sonst gerade braucht.
Die Redaktionen hatten alle wahnsinnig zu tun. Und da bin ich halt immer hinterhergerannt und habe mal Bänder getragen, durfte mal auf den Knopf drücken. Aber ich habe einiges gelernt auf die Weise.
Hier ist der Bayerische Werbefunk.
In Deutschland geht es aufwärts. Der Mann schafft ein stattliches Auto an. Die Hausfrau freut sich über die neue Eistruhe. Die Kinder bekommen bunte Schulranzen und ordentliche Lederfußbälle. Die Zeit des Nationalsozialismus ist vergessen. Oder zumindest verdrängt. Man will wieder wer werden. Weil das politisch noch schwierig ist in Europa und der Welt, wenigstens wirtschaftlich.
Ui Mutti, schau, die duftige Seidenwäsche, die schönen Strümpfe.
Na, was machen Sie denn Schönes? Darf ich mal in die Küche kommen?
Natürlich, kommen Sie nur rein.
Ich backe einen Apfelkuchen nach einem Rezept von Dr. Oetker. Und mit Dr. Oetker Backpulver Parkin, wie ich sehe. Na, jetzt weiß
so
ich auch,
gut und bekömmlich ist keiner mit Dr. wie Katharina Kaffee.
Neben Wirtschaftswunder, Wiederbewaffnung, Wettrüsten ist ein weiteres großes Thema der Zeit, welchen Weg wählt die Wissenschaft? Nach Jahren der Instrumentalisierung durch den Nationalsozialismus fordern im Nachkriegsdeutschland Wirtschaft und Gesellschaft eine unabhängige Forschung. Das Ringen darum interessiert auch die Öffentlichkeit, genauso die Inhalte. Was wird aktuell beforscht und wie? Die Technisierung in der Industrie nimmt zu. Die Atomphysik macht Quantensprünge.
Natürlich gibt es Berichterstattung über wissenschaftliche Themen schon länger eigentlich, seitdem es Journalismus gibt. Aber dass man von Wissenschaftsjournalismus spricht, ist für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Erklärt Lars Günther. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Die ersten Zeitungen fangen an, spezielle Wissenschaftsseiten einzurichten. Es finden Trends statt, dass es spezielle populärwissenschaftliche Magazine gibt. Da werden die ersten gegründet und genauso auch für den Rundfunk.
Auch in Bayern entstehen die ersten Programme.
Das war aber für mich die schönste Zeit, muss ich sagen, und die beste. Und die auf mich am ehesten gepasst hat. Aber dann die Wissenschaft.
Erzählt Gustava Mösler im Rückblick in einem Interview. Die junge Frau hat bei ihrer Einstellung null Radioerfahrung.
Die Wissenschaft habe ich dann aufbauen können. Und mit sehr, sehr guten Leuten auch, muss ich sagen. Ich hatte ein gutes Team.
Für die Sendung Nachtstudio kümmert sich Gustava Mösler um wissenschaftliche Inhalte, lädt Professoren und Experten ein, lässt Funkautoren Themensendungen schreiben.
Das waren sehr interessante, aber sehr schwierige Stundensendungen.
Vor allem die aus dem Bereich Wissenschaft. Und besonders dann, wenn die Herren Professoren und Experten persönlich ins Studio kommen.
Die waren einfach nicht geübt und haben auch zu schwierig ihre Gedanken formuliert.
Diskussionsrunden laufen schon mal höchst elaboriert aus dem Ruder. Wie die über Gott und die Welt von 1956 mit dem extra von der Universität Kalifornien angereisten Professor Ludwig Marcuse. Marcuse soll den anwesenden Herren und den Hörern daheim an den Apparaten eingangs erklären, um was es gehen wird.
Wenn man das Thema Religion und Wissenschaft hört, so denkt man zunächst immer an den Zwist. Tatsächlich steht seit etwa zwei Generationen nicht der Zwist im Vordergrund, sondern die Versöhnungen. Und zwar die Versöhnungen mit den verschiedensten Wissenschaften. Oder denken Sie auf dem Gebiet der Physik an Planck, der das Kausalgesetz nicht aufgeben wollte, ich würde sagen, aus religiösen Gründen.
Mal eben an Planck denken, dessen Theorien man aus dem Ärmel schüttelt. Oder halt nicht. Wie nachvollziehbar oder kryptisch eine Wissenschaftssendung daherkommt, hängt in den jungen Jahren des BR sehr vom jeweiligen Interviewgast ab. Denn die Redaktion lässt ausreden. Einer Zensur oder Deutung, Umdeutung wie im Nationalsozialismus will man sich auf keinen Fall schuldig machen. Also darf ausgeholt werden, weit. Das wiederum lockt Koryphäen ins Münchner Funkhaus, die anderen Medien gegenüber womöglich zurückhaltender sind. Die deutsche Forschungslandschaft ist in den 1950er Jahren skeptisch, was ein Raus aus dem Elfenbeinturm rein in die Öffentlichkeit betrifft.
Was man sehr viel findet, ist eigentlich eher Kritik aus der Wissenschaft selbst.
Beschreibt der Münchner Kommunikationswissenschaftler Lars Günther.
Kritik, dass die Journalistinnen das alles ganz falsch machen, die vereinfachen viel zu sehr, die verwenden die falsche Sprache, die berichten auch nicht über methodische Details, obwohl sie doch so wichtig sind.
Aber die mediale Aufmerksamkeit ist nun mal da. Das Interesse des Publikums an aktuellen Wissenschaftsthemen wächst, besonders an Naturwissenschaft und Technik, Raumfahrt, Kernfusion, Lasertechnologie, Solarenergie. Dazu kommt, nicht wenig staatliche Förderung fließt in solche Forschungsprojekte. Was genau mit ihren Geldern da geschieht, wollen die Steuerzahlenden erfahren. Schon allein, weil man es oft im Nationalsozialismus nicht wusste. Klandestines Tüfteln im geheimen Kellerlabor beim Flackerlicht einer elektrischen Funzel auf Gemeinschaftskosten ist nicht mehr drin. Aber die Einordnung mitunter langjähriger, aufwendiger, komplexer Analysen einem Journalisten überlassen? Dann geht man doch lieber selbst ins Rundfunkstudio. Im BR geben sich die führenden Forscher der Nachkriegszeit die Klinke in die Hand. Der Entdecker der Quantenphysik, Werner Heisenberg, kommt oft und kann zum Glück für das Publikum einigermaßen gut erklären. Etwa alles rund ums Thema Atomkraft, Atomspaltung, wie wann Radium zerfällt oder halt nicht.
Wir haben allen Grund anzunehmen, dass man auch in Zukunft niemals diese Zeit wird vorhersagen können. Das heißt, es wird nie etwa eine neue Eigenschaft des Radiumatoms entdeckt werden, die uns dann ermöglichen würde zu sagen, es wird genau morgen zerfallen um die und die Zeit.
Wühlt man sich durch Stunden an Archivmaterial aus den 1950er Jahren, wird deutlich, es darf abstrakt sein. Aber die Hörer, damals spricht man noch nicht von Hörerinnen und Hörern, also die Menschen an den Empfangsgeräten, nicht vor den Kopf stoßen. Sie sollen mehr so das Gefühl haben, ja, ich kann das auch ohne all diese Details zu verstehen, mehr so philosophisch sehen, allgemeiner, vor der Folie meines Alltags. Problemlos, die Philosophie hat als allgemeine Jedermann-Warte eine hohe Halbwertszeit. Auch diese Disziplin formiert sich in den Nachkriegsjahren neu und will nicht Alltagswissenschaft sein, die Kalenderblattbinsen produziert. Die Philosophie drängt zurück auf den wissenschaftlichen Olymp. Ein Beispiel. 1957 beschließt Karl Friedrich von Weizsäcker, der Bruder des späteren Bundespräsidenten von Weizsäcker, also Karl kündigt an, ich werde jetzt Philosoph. Die mediale Öffentlichkeit staunt, ist er doch renommierter Physiker und damals wissenschaftlicher Berater der Bundesregierung in Bonn.
Die Physik hat eine doppelte Beziehung zur Philosophie. Das eine ist, dass die Begriffe der Physik rein theoretisch für die Philosophie anfangen interessant zu sein. Die Relativitätstheorie hat die Begriffe von Raum und Zeit verändert. Das andere ist, dass die Physik sich vor allem seit der Uranspaltung als so ungeheuer praktisch folgenreich erwiesen hat. Und das bringt uns nun auch in ganz neue Verantwortungen und bringt uns dazu, dass wir nachdenken müssen, wie man diesen Verantwortungen eigentlich in der Breite des Lebens standhält.
Dass Wissenschaftler so ausdauernd und lang und breit alles und jedes erklären vor den Mikrofonen, während vom Moderator weder Zwischenfragen kommen noch irgendeine Art von Zusammenfassung oder Vereinfachung, erstaunt den Münchner Kommunikationswissenschaftler Lars Günther nicht.
Die 50er, 60er Jahre, klar, es gab eine Form von Wissenschaftsjournalismus, aber er war halt noch nicht so professionalisiert, wie er heute ist. So, dass man vielleicht manchmal auch gar nicht die eine andere Wahl hatte, als Wissenschaftlerinnen selbst zu Wort kommen zu lassen, weil einfach vielleicht auch das Personal fehlte oder die Qualifikation fehlte, das eben selbst in Geschichten zu gießen.
Der Wissenschaftsjournalismus steckt in Deutschland damals in den Kinderschuhen. Man lernt im Machen. Studiengänge für Wissenschaftsjournalismus wie heute an verschiedenen Universitäten gibt es nicht. Apropos?
Mein Gefühl sagt mir so, dass Radio das Schwerste von allen ist.
Meint der Münchner Kommunikationswissenschaftler Günther.
Weil es sicherlich einfacher ist, einfach nur darüber zu schreiben oder das Ganze in ein Videoformat fürs Fernsehen aufzubereiten. Da hat man ja auch unglaublich viele Möglichkeiten. Ich glaube, Radio ist ein bisschen schwieriger.
In den 1950er Jahren ist man von Fernsehgrafiken und Diagrammen auf Online-Seiten weit entfernt. Auch muss man nach dem Zweiten Weltkrieg erneut herausfinden, was Radio kann. In den Anfängen des Mediums Mitte der 1920er Jahre hatten die Radiopionierinnen und Pioniere experimentiert, ausprobiert. Zauberei auf dem Sender ist das erklärte Ziel. Der Nationalsozialismus macht alles gleich. Nachrichten und Bekanntmachungen werden verlesen, Reporter berichten über Großveranstaltungen und Massenaufmärsche, Politiker reden, Kapellen spielen Märsche. Die 1950er Jahre wagen wieder was im Äther und nehmen sich Zeit fürs Austarieren. Etwa, wie lange bleibt es fesselnd, wenn ein Karl Friedrich von Weizsäcker erklärt, warum er Physiker geworden ist, statt Philosoph, um jetzt als Physiker doch Philosoph zu werden, was wiederum aber nichts ändert.
Das möchte ich auch gerne weitermachen. Also ich will jetzt nicht mehr meinerseits aktiv über Kernenergie wissenschaftlich arbeiten. Ich will zwar hier mit zwei Assistenten weiterhin...
Ein bisschen viele Details vielleicht, moniert das Publikum in Hörerzuschriften immer öfter.
Leider wurde die interessante Sendung durch die Gespreiztheit der Gesprächsteilnehmer denkbar ungünstig beeinflusst.
Die Nachtstudiosendungen sind eine äußerst wertvolle Sendereihe. Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass die Diskussionsteilnehmer die Diskussionen offenbar mit einem zwanglosen Gespräch verwechseln.
Der Schlussgedanke hat keineswegs das Ende des Gespräches, sondern nur das Ende der zur Verfügung stehenden Zeit bezeichnet.
Ein häufiger Einwand lautet weniger Abgehobenheit, mehr Anwendbarkeit. Das lässt sich leicht machen, meinen die durchwegs männlichen Chefs in den oberen Funketagen. Dann sollen Frauen und Familienfunk eben mehr Sendezeit erhalten für praktische Tipps. Wie arbeitet eine Eistruhe besonders sparsam? Wie wäscht die Maschine extra sauber? Was empfiehlt die Erziehungswissenschaft bei Widerworten des Nachwuchses? Gustava Mösler erklärt wieder und wieder, was der Unterschied ist zwischen Ratgeberthemen und Verbraucherservice versus Wissenschaft. Statt Altherrenclub will sie zupackenden Wissenschaftsjournalismus und Anwendbarkeit im Sinne des Erfinders und des Zuhörers.
Wenn von Reglertechnik und Gesellschaft, von Automation und Gesellschaft die Rede ist, dann denkt man im Allgemeinen an die sozialen Folgen der technischen Automatisierung, der Einführung von automatischen Maschinen.
Nah am Zeitgeist will man sein, auch Skeptiker abholen. Also gehen Ende der 1950er Jahre im BR Serien an den Start wie die Denkmaschinen. In einer knappen Stunde jede Woche erklären Techniker, Konstrukteure, Mathematiker jedes Zahnrädchen, das mit Automation und Maschinen zu tun hat.
Wenn Sie aber als Ergebnis meiner Ausführungen das Gefühl haben, dass sich hier ein neuer Feind der Menschheit erhoben hat, der die uralten Lebensgewohnheiten bedroht, dann haben Sie sich nur von der heute so verbreiteten Unsicherheit leiten lassen, die aus der Schwäche der heutigen Ordnungsprinzipien resultiert.
Schon besser als etliches bisheriges, befindet das Publikum. Aber nach wie vor Verständlichkeit? Gustava Mösler ist die Diskussion darüber irgendwann leid. Sie setzt dem ewig elitären Fachjargon ein Ende. Auch weil oft nicht mal die Sprecher die Texte der Wissenschaftsautoren und Professoren verstehen, die sie einlesen sollen.
Das hat 2 Abende gedauert, bis eine Stundensendung allein fertig war. Von 8 bis 2 in der Nacht haben wir daran gearbeitet.
Das lieber einfacher, ebenfalls schwierig ist, zeigt die Serie Werkstätten der Wissenschaft. Reportagen sollen anschaulich machen, wie Ingenieure, Biologen, Archäologen zu welchen Erkenntnissen kommen. Manchmal überfordert jedoch allein schon das Wo.
Ja, das liegt etwa in der Luftlinie so
150 Kilometer südöstlich Neapel an der Küste, an der Grenze von Lucanien. Nicht?
Lucanien.
Aber wenn wir Italien als, wie es oft gemacht wird,
Stiefel,
als Stiefel ansehen, Stiefel, nicht? Dann liegt der Palinuro etwa dort, wo das Schienbein aufhört und der Fuß anfängt, nicht so etwa.
Eine Siedlung aus der Mitte des 6. Jahrhunderts wird es schließlich sein, die man in Palinuro findet. Als der BR 1971 dann eine eigenständige Wissenschaftsredaktion gründet, ist die Berichterstattung längst versierter, die Technik ausgefeilter. Ein zweites Radioprogramm bietet mehr Sendeplätze, ebenso das neue Medium Fernsehen. Die erste Redaktionsleiterin Wissenschaft wird Gustava Müssler. Das Fernsehen bringt eine andere Erzählweise mit sich. Die Wucht der Bilder überrascht bisweilen selbst die nun gestandene Wissenschaftsjournalistin. In einem Interview weit nach ihrer Pensionierung 1985 erinnert sich Gustava Mösler auf die Frage, was bereuen Sie, an eine von ihr verantwortete Wissenschaftsdokumentation. Die Kamera ist dabei, als einem Affen der Kopf eines anderen Affen verpflanzt wird.
Das ist die Kopfverpflanzung des Neurochirurgen in Amerika. Die haben wir gefilmt und die ist auch damals gelungen. Aber so etwas würde man heute nicht mehr machen.
Ethische Grenzen gibt es, sagt Werner Reuß. Er ist Programmbereichsleiter Wissen und Bildung im BR. Und?
Wissenschaftsjournalismus ist nicht weniger, aber auch nicht mehr als die Vermittlung des jeweiligen Erkenntnisstandes.
Die Betonung liegt auf Vermittlung, urteilt der Kommunikationswissenschaftler Günther. Gute Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten zeichnet aus.
Sie sind in der Lage, auch komplexe wissenschaftliche Sachverhalte so aufzubereiten und so in eine Form zu gießen oder in eine Narration, in eine Rahmung, sodass man eben auch das Publikum erreichen kann. Und das gelingt halt den wenigsten Wissenschaftlerinnen tatsächlich von sich aus.
Das ist ja keine Wahrheit, keine Absolutheit, sondern es ist ein Erkenntnisstand, der morgen schon überholt sein kann. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir damit nicht schludrig umgehen mit den Erkenntnissen. Dass wir daraus nicht jetzt machen, oh, ein neues Krebsmittel ist entstanden, Krebs ist geheilt, sondern dass wir eben auch die Grenzen der Wissenschaft immer wieder zeigen.
Komplexe Themen verständlich vermitteln, Methoden und Studienergebnisse kritisch hinterfragen, verschiedene Perspektiven berücksichtigen. Das gehört zum Credo des Wissenschaftsjournalismus, erklärt der Programmbereichsleiter Wissen und Bildung im BR, Werner Reuß. Genauso Debatten zu eröffnen. Aber alte Frage, wie klappt das gut fürs jeweilige Publikum? Im Radio, als Podcast, im Fernsehen, auf YouTube, Insta und Co.
Dann kommt ein neues Medium, es kommt dann TikTok oder es kommt dann, was weiß ich was, Pille-Palle. Und dann müssen wir sagen, okay, dann probieren wir uns einfach mal aus. Und insoweit haben wir immer auch ein Stück Goldgräberstimmung.
Pioniergefühl. Wie einst in den 1950er Jahren, in den Anfängen des BR bei Gustava Mösler. Für sie wird sich die langjährige Arbeit in der Wissenschaftsredaktion als Sprungbrett erweisen. 1980 steigt sie zur Hauptabteilungsleiterin auf. 1982 klopft Intendant Reinhold Föth an. Wollen Sie die Hörfunkdirektion übernehmen?
Wie kommen Sie denn da drauf? Ich habe ja überhaupt keine Erfahrung da in Verwaltung. Und ich habe gesagt, und wenn ich es nicht kann, ja, dann springt er ein. Und dann hat er zum Schluss gesagt, Sie werden die erste Frau sein, die also Direktorin wird in der ARD. Und auf keinen Fall durfte ich Nein sagen.
Auf ihr Türschild lässt Gustava Mösler nach der Wahl durch den Rundfunkrat schreiben, Hörfunkdirektor. Die Erklärung, sie will keine Quotenfrau sein, sondern ihren Mann stehen. Auch darüber könnte man aus heutiger Sicht trefflich diskutieren. Aber da steckt wahrscheinlich mehr als eine Wissenschaft dahinter. Und irgendwann muss mit der Welt, dem Universum und dem ganzen Rest auch mal Pause sein.
Wir müssen die Gleichsetzung von Glaube und Aberglaube dagegen müsste ich wieder einsprechen.
Ja, weil wir müssen Sie aber jetzt Glauben für absolut nehmen.
Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Weil wir wohl sehr saubere Unterscheidungen logischer Art darstellen.
Wir müssen jetzt zum Schluss kommen.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Welterklärer im Radio. Wissenschaftsjournalismus im Nachkriegsdeutschland. Eine Sendung von Susi Weichselbaumer.